Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der Krieg fiel nicht vom Himmel. Teil 3. Der Startschuss zum Wettrüsten 2.0. Als die USA den ABM-Vertrag kündigten. Von Leo Ensel. Verantwortlich Redaktion. Auch wenn Russlands Krieg gegen die Ukraine durch nichts zu rechtfertigen ist, er hat eine jahrzehntelange Vorgeschichte, an der der Westen nicht unschuldig ist. Mit der Kündigung des ABM-Vertrags, der nach der perversen Logik des Gleichgewichts des Schreckens im Ersten Kalten Krieg die gesicherte atomare Zweitschlagkapazität garantieren sollte, durch die USA im Dezember 2001 begann das neue Wettrüsten. Heute bedrohen Hyperschallraketen die ganze Welt. In den Wochen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine Ende 2021 wurde in den westlichen Medien zugleich auch große Besorgnis über russische und möglicherweise auch chinesische Hyperschallraketen geäußert. Land- oder seegestützte Raketen, die, wie die russische Zircon, mit atomaren Sprengköpfen bestückt, bis zu neunfache Schallgeschwindigkeit Mach 9, 11.000 Stundenkilometer hoch 4 erreichen und, das ist das Entscheidende, keine ballistische Bahn beschreiben. Sie sind, wie die ungleich langsameren Marschflugkörper, noch während des Anflugs flexibel steuerbar und damit nach dem gegenwärtigen Stand der Technik von den aktuellen Raketenabwehrsystemen nicht zu eliminieren. Höchst gefährliche Trägersysteme also, keine Frage. Und Gnade uns Gott, wenn sie tatsächlich zum Einsatz kommen sollten. Die Luftboden-Hyperschallrakete Kinschal erlebte übrigens laut russischem Verteidigungsministerium mittlerweile ihre Feuertaufe, und zwar in der Ukraine. Am 19. März beim Angriff auf ein unterirdisches Munitionsdepot im Gebiet Ivano-Frankivsk und einen Tag später auf ein Treibstoffdepot in Konstantinowka im Donbass. MAD, MAD. Der Welt wäre allerdings diese dramatische erneute Umdrehung der Rüstungsspirale erspart geblieben, hätten die USA nicht am 13. Dezember 2001 einseitig und ohne von einem anderen Akteur dazu provoziert worden zu sein, den ABM-Vertrag gekündigt. Zur Erinnerung: Der Anti-Ballistic Missiles Treaty war einer der zentralen Bausteine der während des Ersten Kalten Krieges mühevoll über Jahre zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion ausgehandelten Rüstungskontrollarchitektur. Er wurde am 28. Mai 1972 mit zeitlich unbefristeter Gültigkeit abgeschlossen und begrenzte für beide Seiten die Zahl der Raketenabwehrsysteme. Jeder Seite wurde laut Vertrag anfangs zwei, später nur noch eine ABM-Stellung mit je 100 Abschussvorrichtungen zugestanden. Die Sowjetunion setzte ihr Abwehrsystem zum Schutze der Hauptstadt Moskau ein, die USA schützten damit ihre Anlage Grand Fox, in der die größte Gruppe von Interkontinentalraketen stationiert war. Verboten waren neben dem Aufbau eines landesweiten ABM-Netzes auch die Entwicklung, Erprobung und Aufstellung weiterer See-, Luft- und Weltraumgestützter sowie landbeweglicher ABM-Systeme. Ziel des Vertrags war es, für beide Seiten das im damaligen Sprachgebrauch sogenannte Fenster der Verbundenheit offen zu halten. Gemeint war die Zweitschlagfähigkeit, also die Möglichkeit der angegriffenen Seite, dem Angreifer auch nach einem vernichtenden atomaren Erstschlag noch einen ebenso vernichtenden Vergeltungsschlag zufügen zu können. Auf diesem Prinzip des Gleichgewichts des Schreckens, der Mutual Assured Destruction, der wechselseitig gesicherten Zerstörung, basierte die höchst wackelige Sicherheitsarchitektur im Ersten Kalten Krieg. Sie wurde sinnvollerweise MAD, MAD gleich verrückt, abgekürzt. Diese Architektur funktionierte tatsächlich in dem Sinne, dass ein den Planeten völlig verwüstender Atomkrieg glücklicherweise ausblieb. Allerdings stand die Welt mehrfach kurz davor. So wurde Anfang November 1983 im Rahmen der NATO-Übung Able Archer ein Atomkrieg so überzeugend und realitätsnah simuliert, dass die Sowjetunion unter dem misstrauischen Generalsekretär Juri Andropow zum ersten und einzigen Mal die sowjetischen Bomber in Polen und der DDR startklar machen und mit scharfen nuklearen Sprengköpfen bestücken ließ. Anderthalb Monate zuvor war ein möglicher Atomkrieg aus Versehen infolge eines Fehlalarms im Raketenabwehrzentrum Serpuchow bei Moskau nur durch das beherzte Handeln des diensthabenden Oberleutnants Stanislav Petro gerade noch verhindert worden. An raffinierten Versuchen, das System des Gleichgewichts des Schreckens auszuhebeln und die nukleare Hegemonie der USA aus der Zeit zwischen 1945 und 1949 zurückzuerobern, hatte es nicht gefehlt. Der bekannteste war Ronald Reagans Krieg der Sterne-Projekt SDI. Erst mit Michail Gorbatschow auf dem Konzept der gemeinsamen Sicherheit basierender Politik des neuen Denkens, die bei den gefährlichen Systemen der Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie später auf strategischer Ebene erstmals und in großem Ausmaß substanzielle Abrüstungsschritte zeigte, trat eine gewisse Beruhigung ein und eine Zeit lang sah es so aus, als könne die Welt, zumindest was dieses Thema angeht, wieder ruhig schlafen. Der Rollback. Aber nicht lange. Bereits Anfang 1999 verabschiedeten die USA, noch unter Bill Clinton, den National Missile Defense Act, der eine abgespeckte nationale Raketenabwehr zum Ziel hatte. Die langjährige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz, schreibt dazu in ihrem Buch Eiszeit: Theoretisch richtete sich diese vor allem gegen die beiden Schurkenstaaten Iran und Nordkorea und deren mögliches Nuklearpotenzial. Praktisch betrachtet können entsprechende Abfangraketen aber natürlich auch gegen andere Länder eingesetzt werden, wenn der Stationierungsort und die militärischen Fähigkeiten es erlauben. Russland und China waren jedenfalls alarmiert. Im Dezember 1999 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der die USA dazu aufgefordert wurden, von diesen Plänen Abstand zu nehmen. Dagegen stimmten mit den USA damals nur Israel, Albanien und Mikronesien. Wohlgemerkt, der Act wurde von den USA zu einem Zeitpunkt verabschiedet, zu dem der mittlerweile vom Westen zum Weltbösewicht aufgeblasene Wladimir Putin in Russland noch nicht mal Ministerpräsident war. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sahen die USA offenbar ihre Chance gekommen und George W. Bush beschleunigte das Vorhaben. Gabriele Krone-Schmalz: Er hatte allerdings ein Problem. Der 1972 abgeschlossene ABM-Vertrag verbot die Entwicklung einer solchen Raketenabwehr. Am 13. Dezember 2001 gab George W. Bush daher bekannt, dass sich die USA einseitig aus dem ABM-Vertrag zurückziehen würden. Nebenbei bemerkt: 2,5 Monate, nachdem Wladimir Putin in einer bemerkenswerten, überwiegend auf Deutsch gehaltenen Rede vor dem Bundestag eindringlich um eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem wiedervereinten Deutschland und dem neuen Russland geworben hatte, Russland protestierte scharf gegen diesen Schritt und trat seinerseits als Reaktion darauf vom START-2-Abkommen zurück. START-2 verbot landgestützte Interkontinentalraketen mit Mehrfachsprengköpfen, die sich besonders zur Überwindung von Raketenabwehrsystemen eignen. Es folgte ein fast 20-jähriger Eiertanz um das sich angeblich gegen anfliegende iranische Raketen richtende US-Abwehrsystem Aegis mit 2 Modulen unmittelbar vor der russischen Haustüre, bei dem die USA Russland, wie auch die meisten europäischen NATO-Partner, stets vor vollendete Tatsachen stellten, sowie russische Bedrohungsängste und sämtliche Kompromissvorschläge aus Moskau geflissentlich ignorierten. Mittlerweile sind die entscheidenden Module in Devesolu, Rumänien und Slupsk-Rezikovo, Polen, betriebsbereit. Das laut offiziellen westlichen Angaben rein defensive Aegis-System kann, damit macht das Rüstungsunternehmen Lockheed Martin ungeniert Werbung, lediglich durch Veränderung der Software in ein Offensivsystem verwandelt werden. Seine MK-41 VLS-Startrampen könnten auch Tomahawk-Marschflugkörper, also Angriffswaffen, abfeuern. Kurz, Module dieses Systems, an dem die USA seit über 2 Jahrzehnten arbeiten, hätten noch vor 1,5 Jahren, als er noch existierte, gegen den INF-Vertrag verstoßen. Der Scherbenhaufen. In der Retrospektive erweist sich die Kündigung des ABM-Vertrages zusammen mit den zahlreichen NATO-Osterweiterungen, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien vom Frühjahr 1999 und der Nichtratifizierung des AKSE-Vertrages über konventionelle Abrüstung in Europa als die Ursünde des Westens seit dem glücklichen Ende des Ersten Kalten Krieges. Sie bedeutete den vorerst endgültigen Bruch mit dem zumindest in Sonntagsreden bemühten Konzept der gemeinsamen Sicherheit zwischen dem Westen und Russland und reaktivierte das Denken und Handeln der Logik des Westrüstens. Die Folgen ließen nicht allzu lange auf sich warten, zumal sich die nach der Kündigung des ABM-Vertrags zusammen mit einer Radarstation in der Türkei, in Polen und Rumänien installierten landgestützten Aegis-Module lediglich als Spitze des Eisbergs, als Teile eines in Wirklichkeit weltumspannenden, im Wesentlichen auf Kriegsschiffen stationierten amerikanischen Raketenabwehrschilds erwiesen, an dem sich auch Länder wie Norwegen, Dänemark, Spanien, Australien, Japan, Südkorea und Kanada beteiligten. Kein Wunder, dass Russland und China das globale Raketenabwehrsystem der USA als eine strategische Bedrohung ihrer Atomstreitkräfte durch westliche Radaraufklärung und Abfangraketen ansahen. Als unmittelbare Reaktion stationierte Russland gemäß der unerbittlichen Logik des Westrüstens im Kaliningrader Oblast Iksander Kurzstreckenraketen, die auf die vorgelagerten landgestützten Module des Aegis-Systems zielen. Dies wiederum wurde in den westlichen Medien, die wie immer den Kontext ausblendeten, als Vorbereitung für eine aggressiv-expansive Politik Russlands, vor allem gegen Polen und die baltischen Staaten, verkauft, auf die unbedingt mit entsprechenden Waffensystemen reagiert werden müsse. Dass zwischenzeitlich mit dem Iran ein Nukleardeal ausgehandelt worden war, der auch die offizielle westliche Begründung des Raketenabwehrschilds obsolet gemacht hätte, spielte schon keine Rolle mehr. Das bedeutendste Opfer dieser ausgelösten Lawine war folgerichtig der INF-Vertrag, den die USA unter Donald Trump Anfang Februar 2019 kündigten. Damit war der bedeutendste Baustein der Gorbatschowschen Abrüstungspolitik eliminiert und der Weg nun frei für ein höchst gefährliches neues, auch atomares Wettrüsten auf dem europäischen Kontinent mit äußerst schnellen und zielgenauen Trägersystemen. Noch einmal, alle entscheidenden Weichen dieser Entwicklung wurden viele Jahre vor dem Kiewer Euromaidan, vor den Ereignissen auf der Krim und dem kriegerischen Konflikt im Donbass gestellt. Am 1. März 2018 platzte dann die publizistische Bombe, als Präsident Putin am Ende seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation einer entgeisterten Weltöffentlichkeit gleich eine ganze Palette völlig neuartiger Waffensysteme, darunter nicht-ballistische Hyperschallraketen von einer Geschwindigkeit bis zu Mach 20 und nuklearbetriebene Marschflugkörper vorstellte, gegen die die westlichen Abwehrsysteme machtlos seien. Erstmals, so Putin, sei Russland den USA bei der Entwicklung innovativer Waffensysteme einen entscheidenden Schritt voraus. Für den Westen war das fast wie ein zweiter Sputnik-Schock, über den sich aber niemand, der die Entwicklung mit wachem Auge verfolgte, hätte wundern müssen. Auf die Frage, wann der zweite Kalte Krieg, wann das neue Wettrüsten denn begonnen habe, antwortete Putin mit der amerikanischen Kündigung des ABM-Vertrags. Ende Teil 3.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.